Shalom, Shalom Uvracha, Friede und Segen. Ich sehe das doch mehr als 10 Leute, stimmt's? Sonst hätte ich den gar nicht begonnen, den Vortrag. Ihr wisst, Juden starten kein Gebet in der Synagoge, weniger als 10 Leute, aber das haben wir hier, glaube ich. Jetzt wärmen wir die Hütte hier. Ist doch wirklich ein tolles Erlebnis hier, jetzt so viele Reiseteilnehmer zu begegnen. Man fühlt sich wie so im Reisebus hier. Kennt ihr noch diese Begriffe? Kulam po, alle da. Coffee in, coffee out, kennt ihr alles so. Doch, ich glaube, diese Reise damals, die wird ihr nicht so schnell vergessen. Das war wirklich was ganz Spezielles. Da gerade in der Zeit vor dem Krieg war und ihr mutigen Vogtländer. Blauener, genau. Ich mache diesmal keinen Fehler mit Sachsen. Ihr seid Vogtländer. Das habe ich einmal einen Fehler gemacht. Das mache ich nicht zum zweiten Mal. Freut mich hier zu sein, in der Versöhnungskirche hier mit meinem Freund Nick. Er ist nicht nur ein Pfarrer. Das muss ich immer jemand betonen. Er ist mit einem P davor. Ein Pfarrer, wenn schon. Toll, hier zu sein, auch wieder Hartmut zu sehen, die ganze Gruppe hier, ist fast vollständig, ne? Oder soll man hier zählen wieder, den Bus lang, nee. Von vornherein sage ich euch, ich komme hier nicht als ein Politiker oder ein Geschäftsmann, ich komme erst zur Hand als ein Bruder im Herrn und ich sehe euch alle als Geschwister, Brüder und Schwester des, im Glauben. Und ich komme hierher auch als ein Botschafter. Gerade jetzt zu dieser Zeit. Und wie ihr wisst, Israel geht gerade eine harte Zeiten durch. Und meine Familie mittendrin. Ich bin ständig in Kontakt mit ihnen, vorhin auch mit meinem Sohn an der Front oben. Er ist noch im Einsatz an der libanesischen Grenze, ständig diese Raketen oder Antipanzerraketenschüsse von der Hisbollah. Das ständige auch Rennen ins Bunker, damit leben wir damit. Und so auch mein Schwiegersohn, lange Zeit dort in der Bodenoffensive im Gazastreifen gedient. Ja, wir gehen eine harte Zeit hindurch. Wir haben heute schon ungefähr 500 messianische Soldaten, die jetzt im Einsatz sind, unter diesen 350.000 einberufenen Soldaten. Und man erzählt auch von Wundern im Krieg. Gott ist auch an der Front, immer dabei. Und darum versteht, dass ich auch so ein bisschen im halben Herz hier hergekommen bin. 3 Kinder, 4 Enkelkinder, meine Frau jetzt allein zu Hause, weil jetzt mein Sohn oben in der Grenze ist. Jetzt habe ich noch die Tour ein wenig verlängert, weil da wieder eine Reise gecancelt wurde. Brauchte eigentlich nicht eilen zurück. Und ja, Gott tut Wunder dort. Aber mein Sohn sagte mir, Vater, aber das ist deine Front hier im Ausland. Dieser Botschafterdienst. Und so nahm ich dann auch, legte ich meine Tourguide, Leisten, Kostüm ab und jetzt bin ich hier bei euch. Wie ich ja immer sage, wenn ihr nicht kommt, dann komme ich eben zu euch. So leicht habt ihr mich nicht los. Glaubt es mir, ich hätte euch jetzt viel lieber von einem schönen Israel erzählt. Von den Verheißungen, die dort schon in Erfüllung kommen. Ihr habt es gesehen mit eigenen Augen. Die Wüste blüht. Die Juden kehren wieder nach Haus. Gott erfüllt jede Prophetie 1:1. Und darum ist auch weiter mein Motto. Ja, vom Kundschafter zum Botschafter. Botschafter für Gott und seinem Volk. Jetzt, wo fange ich an? Israel befindet sich jetzt schon 116 und 117 Tage im Krieg. Von Anfang an sage ich auch, zu all dem Geschehen, was gerade jetzt passiert, Man spekuliert ja ständig. Man glaubt ja mehr den Medien als dem Wort Gottes. Aber diese drei biblischen Fakten möchte ich doch zur Sprache bringen. Und da meine ich, dass unser Gott souverän, allmächtig ist, hat auch dieses, was jetzt passiert ist, nicht übersehen. Zweitens, dass er sein Bund treu ist mit dem Volk Israel. Und drittens, alles dient seinem Heilsplan für die ganze Menschheit und für uns als Israelis, als Juden. Daran wird sich auch nichts ändern. Das ist wie hineingraviert in einem Felsen. Erst werde ich jetzt über die Kriegslage reden, aus erster Hand, ganz kriegerisch reden. Dann komme ich aber auch, was die Bibel zu all dem zu sagen hat. Israel befindet sich seit dem 7. Oktober in einem Krieg. Seit diesem Überraschungsangriff der Hamas an diesem heiligen Schabbat, an diesem heiligen Festtag der Freude an dem Wort Gottes, Simchat Torah. Dieser heilige Tag wurde zum Albtraum, das schlimmste Unglück seit dem Holocaust für das jüdische Volk. Ein unbeschreibliches, barbarisches, unmenschliches Massaker wurde dort im Süden Israels von diesen Hamas-Killer-Kommandos ausgeführt. Und die Welt vergisst so schnell. Um 1300 Ermordete, darunter 800 Zivilisten. Nicht nur Juden, auch Araber wurden ermordet. Ihre eigenen Leute, dann auch Thai-Gastarbeiter. Tausende von Verletzten haben wir noch heute. Jetzt haben wir noch diese 136 Geiseln. Darum auch immer diese Kette. Ich habe auch einige auch dabei. Bring them home. Bringt sie nach Hause. Now. Darunter natürlich auch noch dieser kleine Junge, dieser rothaarige Kfir, der jetzt sein erstes Geburtstag dort in der Hölle von Gaza im Dunkeln feiern musste. Ältere Leute, Holocaust-Überlebende befinden sich noch dort im Dunkeln, fast 4 Monate schon. Alles doch von dieser Hamas-Killers mit Stolz durch diese Stirnkamera, alles doch gefilmt. Die Welt muss es aber diesmal doch sehen. Ja, ich habe diese grausamen Bilder gesehen, auch unzensiert. Diese Bilder der Leichen, zerstückelten Körper, grausam, lebendig, verbrannt, vergewaltigt, enthauptet, gehen mir noch schwer aus dem Kopf. Sogar letztens wurde noch veröffentlicht, dass ein geköpfter, abgeschlagener Hauptkopf in einer Eistruhe jetzt zum Verkauf von einem israelischen Soldaten, Adir Taha, jetzt angeboten wird für 10.000 US-Dollar. So grausam. Ich erspare euch noch grafische Beschreibungen hier. Aber da fragt man sich, zu was noch ist der Mensch, das Böse des Menschen noch zu fähig? Ja, wir haben es hier mit sadistischem, dämonischem Totenkult zu tun. Satanisch ist es hier. Anders kann ich diese Schreckenbilder von diesen Kleinkindern, die lebendig verbrannt und dann in aufgehitzten Ofen hineingeworfen wurden, nicht erklären. Um 110 Geiseln kamen lebend zurück. Glaubt mir, sie sind traumatisiert. Das dauert noch selig, bis sie wieder richtig fit sind. Und sie erzählen dann uns von ihren, ja, Stück für Stück enthüllen, geben sie heraus, was Grausames sie dort erfahren haben, wie sie ohne Narkose operiert wurden, dann operiert durch Tierärzte und so weiter. Israel zählt noch 136 Geiseln. Ich hoffte, ich komme hierher und könnte euch jetzt schon sagen, sie sind alle frei. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so einen Nachbar, der über 15 Jahre alles tut, sich ständig damit beschäftigt, dich zu vernichten. Ständig an diesen Raketen bastelt, Dann auch diese vielen Tunnels. Bunnelt, mein Schwiegersohn Simon war dort im Einsatz. Seine Truppen waren es, die diese gefundenen, entdeckten Tunnel dann gesprengt haben. Er sprach von einem Tunnel mit 5 Etagen. So viel wird dort investiert. Alles tun sie, um dich zu vernichten. Über 12.000 Raketen seit dem 7. Oktober wurden von dem Gazastreifen schon auf Israel abgefeuert. Dann noch natürlich auch die 2.000 auch vom Libanon. Israel hat keine besonders liebende Nachbarschaft. Gott sei Dank haben wir schon einen Frieden mit Jordanien, mit Ägypten. Und die friedlichste Front ist natürlich das Mittelmeer. Mit denen die ist ruhig. Es ist an der Zeit, klare Kante zu zeigen, Farbe zu bekennen, zur Wahrheit. Diese Grauzonen werden immer weniger jetzt. Wir sahen auch diese vielen pro-israelischen Kundgebungen. Da in Berlin, in Zürich, in Bern, in Washington mit 250.000. Das ist natürlich alles wohltuend. Und wahre Freunde Israels wird es immer geben. Israel wird immer wahre Freunde haben, sagt auch unser Ministerpräsident. Und er sagt auch, dass gerade zur harter Zeit die wahren Christen an Seite Israels stehen. Auf die kann er sich verlassen. Das betont unser Ministerpräsident. Aber ich verrate euch etwas. Es wird für die Bibeltreuen Freunde Israels immer schwerer. Eure Liebe zu Israel wird euch demnächst etwas kosten. In den Familien, Arbeitsstelle, Gemeinden sogar. Das hören wir auch. Die Weltmeinung kippte viel zu schnell. Dass sie kippen wird, haben wir ja erwartet. Aber so schnell. Ihr wisst, wenn der Jude leidet, in den ersten Tagen, als diese Bilder bekannt wurden, des Massakers, da war viel Sympathie zu Israel. Jetzt hört es schon anders an. Schaut auf diese Massendemos, Anti-Israel-Demos in London, diese 500.000. Pro-Palästinenser, ich könnte es noch verstehen, aber pro-Hamas, das verstehen wir in Israel nicht mehr. Nach all diesen Grausamen, das jetzt mehr und mehr publik kam. Oftmals diese Demos dann immer mit Gewalt. Aber sehen wir diese Gewalt auf den Pro-Israel-Demos? Nein, da siehst du mehr Gesang, Tanz. Allein da sehe ich schon den Unterschied. Interessant, das Wort Hamas befindet sich ja mehrmals in der Bibel. Ja, bedeutet so viel wie gewalttätiges Böse, violent, evil. Vom Arabischen natürlich hat es die Bedeutung Eifer. Das Verrückte ist nur, dass in der ersten Woche dieser Schabbat, wir lesen ja diese Schabbatlesung, gerade an diesem Schabbat, wo es begonnen hat mit diesem Massaker, liest man in der Bibel zum ersten Mal von dem Wort Hamas. Zweitens, man liest zum ersten Mal von einem Israeli Geisel. Damit meine ich Lot. Ist doch interessant, gerade in dieser Woche. In 1. Mose 6 lesen wir, Kapitel, Vers 11. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Hamas, Gewalttat. Eindeutig geht es hier um Geist des Bösen. Von Anfang an, die alles von Gott Geschaffene zerstören möchte. Bis hin die Verheißungen zum Volk Israel. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Interessant auch in dem bekannten Messias-Kapitel in Jesaja 53. Ihr kennt ihn. Das sogenannte verbotene Kapitel im Judentum. Darüber im anderen Vortrag mehr. Auch dort haben wir das Wort Hamas. Interessant. Da geht es ja um den leidenden Knecht Gottes, den Messias Jesus. Und was lesen wir dort in Vers 9? Weil er kein Hamas begangen, kein Unrecht oder Gewalttat begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Ist doch interessant. Wieder das Wort Hamas. Und es werden Tage kommen, lesen wir auch in dem gleichen Buch, Jesaja, in den Endzeitkapiteln, in Kapitel 60, nicht mehr wird man von Hamas hören in deinem Land, von Verderben und Verwüstung in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Yeshua, Heil, genannt werden. Ist doch toll. Das ist die Botschaft, die wir haben, die Verheißung. Und da sollen wir auch festhalten an diesen Verheißungen. Und hier kommt mir natürlich auch der Vers aus Sprüche 8 in den Sinn. Auch hier wieder das Wort Hamas in dem Vers 35 und 36. Dann wird mich, denn wer mich findet, hat Leben gefunden. Und dann geht's dort weiter. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Hamas an, Gewalttat an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Genau so ist es. Sie lieben den Tod. Sie heiligen den Tod. Das sagen sie doch heute schon öffentlich in jedem Interview. Ihr heiligt das Leben, wir heiligen den Tod. Die radikalen Moslems, ja, sie sind ja bereit zu sterben für Allah. Als Schahiden, Märtyrer. So viel Hass, Judenhass. Der Antisemitismus erhebt sein hässliches Haupt wieder. Ich wurde oftmals gefragt, wie kommt es, dass man euch so hasst, die Juden so hasst? Warum? Erstens sehe ich hier einen geistlichen Kampf hier, weil sie Gott nicht antasten können. Tasten sie oder greifen sie eben das geliebte Volk Gottes an, Israel. Das ist meine Antwort zu dieser Frage. So wollen sie den Heilsplan Gottes zunichte machen. Der Teufel tut alles, die Verheißungen, die dem Volk Israel von Gott zugesprochen wurden, zu zerstören. Wisst ihr auch warum? Damit der versprochene Messias, Yeshua, nicht in der Stadt Jerusalem, wie die Bibel es sagt, einziehen und zurückkehren wird. Deswegen. Und dann auch sein tausendjähriges Reich, das Friedreich, beginnen kann. Darum tut er alles, das zu zerstören. Weil er weiß, dann kommt er ja in die Fesseln. Versteht ihr, was hier abläuft? Eindeutig geht es hier um einen geistlichen Kampf. Aber es wird ihm nicht gelingen, weil Gott an der Seite Israels steht. Ja, der Jude lebt heute in einer großen Gefahr. Traut sich noch nicht mal, mit einem Kippa oder mit einem Davidstern auf den Straßen zu laufen. Auch die orthodoxen oder religiösen Juden im Flieger, mit dem ich hier gekommen bin, nachdem wir gelandet sind in Frankfurt, nahmen ihr Kippa ab. Laut letzter Studie, alle 8 Minuten im Durchschnitt begeht man in der Welt einen antisemitischen Akt, Tat. Jede 8 Minuten heute. Die Einwanderungsquote von Juden nach Israel im letzten Jahresquartal ist enorm gestiegen. Allein in Frankreich um 500% mehr Anfragen zur Immigration nach Israel. In Amerika 120% gestiegen. Ja, sie wollen nach Haus. Ihr wisst, die Bibel sagt, zuerst werden die Fischer kommen, dann die Jäger. Es wird immer deutlicher. So betrügerisch, blind, verdreht. Die Welt wählt das Böse heute. So kämpft Israel heute nicht nur gegen der Hamas militärisch auf dem Schlachtfeld, sondern auch muss sich um ihre Verteidigung oder ihr Recht zu verteidigen auch noch kämpfen in der Weltmeinung. Wie jetzt mit diesem absurden internationalen Gerichtshof in Den Haag. Israel wurde von Südafrika, wegen Genozid in Gaza angeklagt. Netanjahu an dem nächsten Morgen, als dieses Gericht begonnen hat, war die Überschrift und seine Worte: Die Welt ist verdreht. Olam Hafuch nannte es. Oder war eine weitere Überschrift: Das Gericht dort wäre die größte Heuchelei-Show in der Geschichte. Der Prophet Jesaja in Kapitel 5 sagt es so: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Ich nenne es mal so, als würde man hier einen Holocaust-Überlebenden für den Zweiten Weltkrieg anklagen. Genau so ist es. Gott sei Dank, das Fazit von diesem, das Ergebnis ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, Israel kann jetzt weiter kämpfen und die Hamas wurde aufgefordert, die Geiseln freizulassen. Das war das Ergebnis am Ende. Aber sie mussten auch viel zahlen. Gut, das ist Zahlen. Noch zu dem Wort Genozid, Völkermord. Ich sage euch eins: Hätte Israel wirklich Interesse an einem Völkermord dort im Gazastreifen, wäre der Krieg schon am 8. Oktober vorbei. Es toben so viele in den Medien Fake News vom Feinsten jetzt. Glaubt es mir, es wird mehr und mehr ein Kampf gegen das Böse zwischen der Wahrheit Gottes und den Lügen der Welt. So machen mir auch die jüngsten Umfragen jetzt in Amerika viel Sorgen, echt Sorgen. Als diese jungen Menschen vom Alter 18 bis 24 gefragt wurden, kam das Ergebnis, gerade von der Universität Harvard, die Intellektuellen, schon die Mehrheit sind der Meinung, Israel habe kein Recht, Existenzrecht im Lande Israel. Was geht hier ab? Was ist los mit der Welt? Nicht vergessen, das ist unsere nächste Generation. Wie kann es sein, dass nach dem Massaker vom 7. Oktober die Popularität und die Sympathie der Hamas dreifach gestiegen ist? Was geht hier ab? Eindeutig sehen wir hier den Geist von Amalek. Zwei weitere Studienergebnisse unter den Palästinensern machen mir auch Sorgen. Da meine ich die, wo sie sagen, 86% der Palästinenser nicht glauben an einem Zusammenleben mit den Israelis. 75% befürworten und stehen hinter dem Massaker vom 7. Oktober. Was soll man da noch sagen? Und jetzt bietet man diesen Palästinensern auch noch hinterher nach dem Krieg, das über dem Gazastreifen zu herrschen? Obwohl Israels Ministerpräsident Netanjahu ständig es wiederholt, dass dem Tag nach dem Krieg keine staatliche Körperschaft dort im Gaza herrschen wird, die Terror unterstützt, Terror lehrt und Terror finanziert. Sehr optimistisch übrigens auch sein Plan zum Frieden. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen, auch Netanjahu hat ein 3D-Vision, Plan zum Frieden. Eine Vision mit diesen 3Ds. Erstens Destruction, die Zerstörung der Hamas. Zweitens die Demilitarisierung des Gazastreifen. Und drittens Deradikalisierung der palästinensischen Gesellschaft. Sehr optimistisch, wenn man diese Umfragen, wie ihr eben gehört habt, noch weiß. Was rufen Sie in diesen Anti-Israel-Demos weltweit, in Amerika, in Europa? Free Palestine from the river to the sea. Hört sich fast wie ein tolles Lied noch an, wenn es noch nicht voll mit Lügen drin ist. Free Palestine from the river to the sea, vom Jordan zum Mittelmeer. Das heißt, kein Israel. Juden raus. Das ist Genozid. Interessant heute, man fragt ja einige so auf den Straßen bei den Demos, ob sie überhaupt wissen, um welchen River es geht hier, um welchen Fluss es hier geht. Da kommen alles verrückte Antworten. Wie zum Beispiel, es geht um den Nil. Habe ich auch schon gehört. Dann die zweite für das Meer. Schwarzmeer, haben sie gesagt, einige. Das Rote Meer. Die sollen mal mehr die Landkarte anschauen. Aber das ist ja so ein Trend. Glaubt mir, die wissen wenig Bescheid, was sie da machen. Aber es ist so eine Art Trend geworden, auf den Straßen gegen Israel zu rufen. Free Palestine? Was genau soll hier befreit werden? Ein Palästina, das nie existierte? So viel Täuschung, so viel Verirrung hier. Ich sage den Leuten, schlagt einfach mal eure Geschichtsbücher auf. Wer herrschte vor dem Staat Israel im Lande? Die Briten. Vor den Briten die Türken. Vor den Türken die Mamluken. Vor den Türken die Kreuzritter und so weiter. Nie war die Rede von einem Palästina. Oder fragt sie einfach, nennt mir einfach mal einen palästinensischen Präsidenten oder einen palästinensischen König. Bleiben wir bei dem Begriff Palästina. Bei einer letzten Umfrage unter den Palästinensern selbst, auf den Straßen im Westjordanland, in Ramallah, in Jenin, Nablus, Hebron, wurden sie einfach gefragt, sagt mir, woher kommt euer Name Palästinenser oder Palästina? Kaum konnten sie eine Antwort geben. Wissen sie nicht, woher das Wort kommt, Palästina? Wenn Palästina, warum nicht dann die 77% auf der jordanischen Seite? Drittens, ich sagte in letzter Zeit, lasst sie mal einen DNA-Test machen. Es gibt keine Rubrik Palästinensisch. Okay, es gibt vielleicht Vogtländisch oder Wikinger, Jüdisch gibt's auch, aber es gibt keine ethnische Gruppe, die nennt sich ja Palästinensisch. Das sind alles Tatsachen. Und wer es weiß und die Geschichte weiß, weiß, dass der Begriff Palästina eine Gebietsbeschreibung ist und nicht eine Volksbeschreibung ist. Und das haben wir noch einem römischen Kaiser, Hadrian, Judenhasser, zu verdanken. Das ist der Hintergrund des Begriffes Palästina. Warum gingen sie nicht auf den Straßen, als in Syrien 2011 der Bürgerkrieg war? 500.000 Menschen umgebracht, überwiegend Zivilisten. Warum gingen sie nicht auf den Straßen in Jemen, als 400.000 von den Saudis ermordet wurden, getötet worden sind, überwiegend Kinder dort? Warum gehen sie nicht auf den Straßen in Sudan, jetzt in West-Darfur, 10.000 umgekommen? Warum schreien sie jetzt nicht Ceasefire now, Waffen oder Waffenstillstand jetzt? Ich sage euch einmal warum. Weil hier nicht die Juden im Spiel sind. Es gibt einen Begriff, den wir heute nennen, No Jews, no news. Keine Juden, keine Nachricht wert. Ist leider so. Aber ich sage euch eins, wir haben auch etwas Gutes. Dank dem Krieg. Wisst ihr was? Das Volk Israel ist wieder vereint. Ihr kanntet vor dem Krieg, wie tief die Kluft, die Spaltung war, so hassvoll. Haben wir uns gegenseitig bekämpft. Jetzt sind wir eins. Jetzt kämpfen wir Schulter an Schulter, religiöse und nicht religiöses, linksorientierte und rechts, zusammen mit einem Ziel, die Hamas zu zerstören und die Geiseln nach Haus zu bringen. Wir sind wieder eins. Ich hoffe nur, es bleibt so. Leider hört man da auch wieder andere Stimmen. Was den Feind jedoch vereint, ist immer ihr Hass zu Israel. Was hätte sonst die Hisbollah, die Schiiten, mit der Hamas, die Sunniten, gemeinsam? Gemeinsam haben sie nur den Hass, das Feindbild Israel. Und da sehe ich den Unterschied. Wer hätte geglaubt, dass heute ultraorthodoxe Juden freiwillig in die Armee einziehen. Das sind immer diese tollen Bilder, vielleicht habt ihr es schon gesehen. So ein orthodoxer Jude mit seinem Streimel. Wisst ihr, was ein Streimel ist? Das sind diese Pelzmützen. Schön teuer. Diese mit einem Maschinengewehr. Wer hätte das gedacht vor dem Krieg? Noch eine Frage. Warum sehen wir keine arabischen Länder, die bereit sind, diese Flüchtlinge aufzunehmen? Das sind doch ihre Brüder. Sie spüren doch für sie. Warum sofort rollten die Panzer von der Ägypten an der Grenze, sodass kein einziger Gaza-Palästinenser die Grenze im Süd-Gaza-Streifen da überqueren wird? Doch keiner von den Arabern will die Palästinenser. Warum? Wissen Sie etwas, was der Europäer verschweigen will oder zu naiv ist? Schaut nur auf Jordanien. Als damals die PLO hineinkam dort und das haschimitische Königreich in Gefahr war, was machten die Jordanier? Es nannte sich der Schwarze September 1970. Er brachte ungefähr 6.000, 7.000 Palästinenser um und warf sie aus dem Land raus. Schaut auf Libanon. Er bekam ja hinter die Palästinenser vom Jordanien. Libanon war mit der Mehrheit christlich vor 75. Dann kamen die Palästinenser rein. Jetzt haben sie die Hisbollah und jetzt sind sie nur noch 20% christlich. Libanon war mal die Schweiz des Orient. Paris, Beirut, Paris des Orient. Hoffen wir es nicht, dass ein Hisbollah-Führer, Nasrallah, es so weit führen wird, dass demnächst auch Beirut so ausschaut wie der Gazastreifen. Warum nahmen sie keine von diesen Golfstaaten, diese zivilisierten arabischen Staaten? Wisst ihr, was diese Staaten gerade tun? Sie schauen auf Israel, wie Israel kämpft, ob Israel wirklich die Hamas zerstören wird. Glaubt mir, wenn Israel, sobald Israel die Hamas zerstört, haben wir am nächsten Tag einen Vertrag mit den Saudis. Denn am Ende tut Israel diesen Völkern nur einen Gefallen. Sei es mit dem Libanon und sei es auch mit dem iranischen Volk. Da gibt es feine Menschen, die auch im Geheimen zu Israel weiterstehen. Mein Freund Ramin, ein Iraner, ein ehemaliger Moslem, jetzt ein brennender Christ, Nachfolger Jesu, jetzt verheiratet mit einer messianischen Jüdin, in Jerusalem lebend, auch das gibt es. Ja, sagte mir und bat mir eigentlich, dass ich immer bei jedem Auftritt, bei jedem Vortrag es erwähne, diesen Unterschied zwischen dem iranischen Volk und das Ayatollah-Regime. Ihr wisst, die Iraner sind Perser, sind ja keine Araber. Aber das Ayatollah-Regime sind keine Perser. Wisst ihr das? Macht immer den Unterschied. Iraner und das Ayatollah-Regime. Und laut ihm auch erlebt man dort in Iran gerade jetzt eine große Erweckung. Tausende geben ihr Leben jetzt zu Jesus. Jetzt ist das Letzte, was wir gehört haben, 50.000 Moscheen mussten schließen, weil kein Interesse mehr ist. Da geht etwas ab dort. Interessant, auch im Gazastreifen hören wir, mehr und mehr geben ihr Leben Jesus. Sie leiden alle unter der Gewalt des Islam und sie tun uns echt auch leid. Wisst ihr, wer sie aufnimmt? Ihr. Ihr nehmt sie auf. Und darum jetzt wachen all diese schlafenden Hamas-Zellen überall auf. In Berlin, London besonders, Paris, in den Großstädten. Gewalttätige Krawallen auf den Straßen, blutige Kämpfe mit der Polizei. Die christlichen Werte müssen verteidigt werden hier. Sie sagen öffentlich und sprechen von diesem Dschihad, diesem islamischen heiligen Krieg und sagen, demnächst wird das christliche Europa auch eingenommen und es wird alles islamisch. Es gibt ja unter ihnen einen Spruch, am Schabbat töten wir die Juden und am Sonntag töten wir die Christen. Man soll es ernst nehmen hier. Und ich hoffe, Europa wacht noch rechtzeitig auf. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu wiederholt auch, wenn Israel diesen Krieg verliert, dann seid ihr, ist der Westen, Europa, als nächstes dran. Darum soll der Westen uns eigentlich stark und entschieden unterstützen, anstelle uns kritisieren. Ja, US-Präsident Biden, damals noch klaren Kopf, als Senator hatte so einen weisen Satz gesagt damals: Israel ist die Schutzweste des Westen, the front line. Und er sagte auch, wenn es Israel nicht gäbe, müsste man Israel erfinden. Da hat er recht. So auch der neu gewählte Ministerpräsident von Holland, Geert Wilders, sagte jetzt auch: Israel ist die erste Verteidigungslinie des Westens. Und Israel ist wie ein Leuchtturm inmitten des islamischen Ländern. Und da hat er auch recht. Schaut nur auf die Landkarte. Wo liegt Israel? Genau zwischen Ost und West. Wie eine Schutzmauer dieser Landesstreifen. Ja, Israel kämpft hart, sehr hart. Disproportional ist ja so ein Begriff. Unverhältnismäßig. Ich nenne es mal so. Israel kämpft heute wie ein verwundeter Löwe. Wir wurden sehr verwundet am 7. Oktober. Und so kämpfen wir jetzt. Noch etwas. Ist immer der Schwache im Recht? So ist es doch humanistisch zu denken. Stimmt's? Und ist immer der automatisch der Stärkere im Unrecht? So denkt man doch. Waren die damals die Alliierten, die Amerikaner, die Briten im Unrecht, als sie damals gegen die Hitlers Armee, Nazi-Armee gekämpft haben und hier bombardiert haben? Dresden, ihr kennt die Bilder, Millionen von Menschen umgekommen. Waren sie im Unrecht? Es musste vernichtet werden. Das Böse musste weg. Genau das passiert jetzt mit der Hamas auch. So muss man das sehen. Ja, Israel erklärte den Totalkrieg über die Hamas, was natürlich zu einem Allfrontenkrieg noch führen kann. Man spricht wirklich ernsthaft jetzt, gerade an der Nordgrenze, für einen Krieg. Die Armee bereitet sich vor, das alles für einen Einmarsch in Südlibanon. Für Israel ist es immer eine Existenzfrage. Ja, es gibt nur einen Judenstaat. Es gibt 22 muslimische Länder, um die 50 christliche Länder. Es gibt nur einen Judenstaat. Und Israel wird alles tun, diesen Staat zu verteidigen. Ihr wisst, legt die Hamas ihre Waffen nieder, haben wir einen Frieden. Legt Israel ihre Waffen nieder, haben wir kein Israel. Das sind alles Tatsachen. Der Krieg kann morgen beendet sein. Ergebe sich aber die Hamas, lässt die Geiseln frei, ist der Krieg vorbei. Warum ist auf der Hamas kein massiver Druck, wie es jetzt auf Israel ist, einen Waffenstillstand zu führen? Ich verrate euch etwas. Es werden leider noch viele unschuldige Menschen sterben. Auf unserer Seite wie auf ihrer Seite. Krieg ist hässlich, grausam, immer mit Not und Schmerz. Ich selbst diente im ersten Libanon-Krieg als Kriegssanitäter, als junger Soldat. Ja, Krieg ist grausam. Ich habe auch meine Kameraden verloren. Und dennoch versucht Israel alles, aber auch alles, unbeteiligte, unschuldige Menschen nicht zu treffen. Aber 100% geht es nicht. So einen sterilen Krieg gibt es nicht. Und Israel tut schon sein Maximales. Ohne noch zu hinterfragen, ob sie wirklich unschuldige Menschen sind. Das ist auch noch ein Thema für sich. Ihr habt die Bilder gesehen, wie sie damals gejubelt haben, als die Geiseln hineinführten im Gazastreifen, geschlagen haben, angespuckt haben. Dann haben wir gesehen von diesen Sommercamps der Hamas, wo sie von klein auf die Waffe beigebracht werden. Was wünschen sie sich, wenn man immer fragt, die Eltern, was wünscht ihr euch für euer Kind? Was sagen sie? Dass er ein Schahid wird, ein Märtyrer, um so mehr Juden zu töten. Warum fanden wir dann so viele Bücher, Mein Kampf auf Arabisch, in Kinderzimmer dort im Gazastreifen? Mit diesem Hass wachsen sie auf. Aber Israel handelt doch weiter nach ihrem jüdischen, biblischen Moralstab. Bitte erwartet nicht, dass wir auch noch neutestamentlich handeln. So weit sind wir noch nicht. Aber wir gehen nach unserem jüdisch-biblischen Maßstab. Über die israelischen Flüchtlinge wird kaum berichtet in der Weltpresse. Auch wir haben um die 200.000 Flüchtlinge, die auch urplötzlich ihre Häuser verlassen mussten aus Sicherheit. Und wir, mein Werk, auch unterstützt diese Menschen, die jetzt in Hotels, anstelle die Touristen, jetzt die Hotels füllen. Viele von ihnen haben auch kein Zuhause mehr zurückzukehren. Es geht hier auch nicht um einen Krieg zwischen Israelis und Palästinenser. Noch nicht mal um einen Krieg zwischen Juden und Araber. Sondern es geht hier um einen Krieg gegen die Hamas, das Böse, ein Terrorregime. Das muss bekämpft werden. Glaubt mir, auch die Hamas kämpft nicht für ihr palästinensisches Volk. Es ist ihm wenig wert, wenn überhaupt. Sie verstecken sich doch hinter ihnen. Dieses menschliche Schutzschild, das sind sie so für sie. Ihre Gefangenen in unseren Gefängnissen, im Verhör, geben es ja zu, alles. Dass sie mit Absicht von Krankenhäusern, Schulen, Moscheen ihre Raketen abfeuern und dann, wenn sie gefragt worden sind, warum ihr das von dort tut, alle antworten mit der gleichen Antwort, weil wir wissen, ihr bombardiert diese Orte nicht. Das wissen sie. Wir respektieren diese Orte eigentlich. Wie kommt es dann, dass die Hamas hunderte von Kilometern diesen Tunnel baut in den letzten 15 Jahren, doch kein einziges Sicherheitsbunker für einen Bürger von Gaza existiert. Sie sind doch die gewählte Regierung der 2 Millionen Palästinenser von Gaza. Die müssten doch verantwortlich sein für ihre Bürger. Wie ihr auch in der Medien gesehen habt, mehr und mehr trauen sich jetzt die Palästinenser dort auf den Straßen zu gehen und öffentlich gegen die Hamas auch zu reden. Das sieht man auch schon mehr und mehr. Ohne noch ein Wort von diesen Obersten der Hamas im Ausland, die in dem Reichtum leben dort, im Luxusleben, in tollen Hotels mit Jets fliegen. Da meine ich natürlich Ismail Haniyeh, Mashal, all diese Anführer der Hamas. Denen geht es wirklich nicht um ihr leidend Volk der Palästinenser. Jetzt habt ihr genug gehört von der kriegerischen Situation, was in Israel gerade abläuft. Lasst uns jetzt hinschauen von der biblischen Sicht. Ja, um Zions Willen möchte ich nicht schweigen. Um Zions Willen möchte ich auch jetzt hier um die Pläne Gottes in der Endzeit für sein Volk und Land reden. Ich verrate euch etwas, allen Christen, die Israels Kampfhärte kritisieren. Glaubt es mir, wenn Gott wie am Tag in der Schlacht, wie wir in Sacharja 12 auch lesen, eingreift und er kämpft, glaubt es mir, dann wird es noch härter sein. Und viel mehr Menschen werden sterben. Dann sieht das Bild ganz anders aus. Ich weiß, es ist für christliche Ohren ungewohnt und schwer, dies zu hören, so militantisch. Wir vergessen aber, dass unser Gott nicht nur ein barmherziger Gott ist, auch ein gerechter Gott ist. Nicht nur ein Lamm, auch ein Löwe. Was sagt die Bibel in Prediger 3? Für alles eine Zeit, stimmt's? Gott bestimmte für jede Saison eine Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Töten, Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Zerstören, Zeit fürs Bauen, Zeit fürs Weinen, Zeit fürs Lachen und dann in Vers 8. Zeit fürs Leben, Zeit fürs Hassen, Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Shalom. Ja, auch in Augen Gottes gibt es eine bestimmte Zeit, genannt die Zeit für Krieg. Und in der befinden wir uns gerade. Was sagt der Psalm 120? Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Genau das bringt es auf den Punkt. Wir reden Frieden, sie reden Krieg. Er rüstet sich ständig auf, um Israel zu vernichten. Er tut alles, um die Verheißung Gottes zu zerstören. Und am Ende geht es nur eigentlich um den Segen und die Auserwählung Gottes. Gott ist weiter seinem Volk treu und wird es auch zum Ziel bringen. Aber er lässt den Feind für eine Zeit auch gegen Israel toben. Und das haben wir genau gesehen dort. Gott straft sein Volk. Wie konnte er auch nicht, wenn an seinem heiligen Tag, Festtag, am 7. Oktober, eine New Age Drogen Naturparty dort an der Grenze vor einem Götzenabbild gefeiert wurde. Bis an dem Morgen, frühmorgen, bis zur Bewusstlosigkeit getanzt wurde. Wie kann das Gott dulden? Über 340 dieser Party-Teilnehmer wurden ermordet, grausam vergewaltigt und zum Teil verschleppt nach Gaza. Ja, Gott handelt mit seinem Volk auch. Jetzt machen wir mal ein Zoom out. Schauen uns das größere Bild an. Wo war Gott in all dem? Man fragt ja in der letzten Zeit, wo war Gott am 7. Oktober? Wie man fragt, wo war Gott während dem Holocaust? Stimmt's? Gibt's doch die Frage. Wie konnte da was passieren? Das werden wir noch rausbekommen, wie das überhaupt möglich war. Das ist noch eine Frage, die wir nach dem Krieg auch beantworten müssen. Ich werde oft gefragt, Herr Schneider, wo befinden wir uns jetzt im Heilsplan Gottes? Ich liebe diese Fragen übrigens. Erstens sage ich mal, laut Hesekiel 36, sage ich ganz deutlich, wir befinden uns zwischen dieser staatlichen Wiederherstellung und der geistlichen Wiederherstellung. Israel ist heute schon ein Staat, ein Körper. Wir haben eine starke Armee, eine starke Wirtschaft. Jetzt ist es Zeit, in die nächste Stufe zu gehen, zu geistlich. In die geistliche Erneuerung des Volkes. Zweitens, wir befinden uns in einer weiteren Wehe. Eine Geburtswehe des Messias. Ihr kennt die Begriffe im Alten und Neuen Testament. Ja, was jetzt geschah am 7. Oktober ist eine Wehe. Sehr schmerzhaft. Und jetzt sind sie auch die Abstände immer kürzer. Und drittens, wir befinden uns in einer Generalprobe, einer Vorstufe des ersten von den drei letzten Endzeitkriegen, der sogenannte Gog und Magog. Eine Vorstufe. Wie wir lesen in Hesekiel 38. Darauf folgt dann der Antichristkrieg und darauf der Krieg, wenn alle Völker sich gegen Jerusalem versammeln werden. Und Israel spielt in all diesen Kriegen die Hauptrolle. Und Israel wird diese Kriege auch alle überleben. Staunend sehen wir jetzt, wie perfekt diese militärischen Allianzen, Bündnisse, genau wie die Propheten vor 2700 Jahren es vorausgesehen haben, verknüpft. Manchmal sage ich, die Bibel ist wie ein Krimi. Wer ist heute? Ja, das natürlich sich im Nu ändern kann. Aber wer steht heute noch an Seite Israels? Interessant, vor einigen Wochen war so eine Reportage im israelischen Fernseher, wo man alle mal aufgelistet hat, welche Nationen gegen Israel sind, welche für Israel sind. Interessant, wer steht heute militärisch zu Israel? Natürlich Amerika, Big Brother, Uncle Sam. Dann haben wir natürlich auch England, UK, Deutschland, haben sie aufgelistet, Frankreich, Italien und noch 40 andere Länder. Natürlich, wir sehen überwiegend Amerika. Ja, Biden, US Biden schickte uns da einige Truppen, um die 80.000 Soldaten, US-Soldaten, dann das größte Flugzeugträger, Gerald Ford, dann das Nuklear U-Boot der US-Marine, ja, auch heute bei uns in der Nachbarschaft. Ihr werdet sehen, es wird interessant bei uns. Wer stellt sich heute gegen Israel? Das haben sie auch dort in der Reportage erwähnt. Wer stellt sich gegen Israel? Eindeutig heute Russland. Immer mehr. Diese Zweispielerei, das ist vorbei. Iran, Türkei, Syrien, Libanon, Libyen, Sudan und Jemen. Ja, ihr seht, Gott zieht gerade die Fäden. Der Krieg Gog und Magog ist gerade um die Ecke, sage ich mal. Israels Verteidigungsminister Gallant spricht schon heute, zum heutigen Zeitpunkt, von 7 Fronten, von denen Israel jetzt angegriffen wird. Damit meint er natürlich Gaza, Libanon, Irak, Iran, Jemen, Syrien und auch das Westjordanland von innen. 7 Fronten schon jetzt greifen Israel an. Aber wir sollen doch uns nicht erschrecken, sagt uns Jesus, stimmt's? Matthäus 24. Was sagt auch der Prophet Jeremia? Oder was lesen wir dort in Jeremia 1, Vers 14? Was gerade jetzt in den Schabbatlesungen auch gelesen wurde, vom Norden her wird das Unheil, eigentlich das Böse im Hebräischen Ra'a, Böse, losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Da sehe ich eindeutig die Achse des Bösen schon. Vom Norden. Gott wird den Feind, wie es mit Pharao getan hat, der hinter Gottes Volk hergaloppierte, in einer Falle bringen. Damals war es das Meer, heute, demnächst wird es, lesen wir, die Berge Israels sein. Ja, und das bringt mich zu diesen zwei Schlüsselkapiteln in Ezekiel 38 und 39, wo es um diesen Gog und Magog-Krieg geht. In den letzten Vorträgen und Auftritten hier sprach ich oft von den Kapitel 36, 37 in Ezekiel, wo es um die Wiederherstellung Israels geht, wo sich alles erfüllt. Auch 37, wo wir lesen, ja, das Leben aus der Asche, natürlich ein Bild vom Holocaust. Die Vision der toten Gebeine, wo das Volk schon dachte, wir haben die Hoffnung verloren. Darum nennt sich ja auch unsere Nationalhymne, die Hatikva, ist nicht verloren, die Hoffnung ist nicht verloren. Und der Herr hauchte wieder Leben in sie und die Gräber öffneten sich und er brachte sie in ihr Land zurück. Das hat sich schon erfüllt. Jetzt ist Zeit, die weiteren Kapitel zu 38, 39. Da lesen wir von einem Fürsten von Rosch und 7 Völker mit ihm verbunden. Ich lese den Anfang Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Gog im Lande Magog, gegen den Fürsten von Rosh, Meschech und Tuval. Und weissage über ihn sprach und sprich: So spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosh, Meschech und Tuval, und ich lenke dich herum. Lege Haken in deinen Kinnbacken und ich führe dich heraus und dein ganzes Heer. Hier ist viel verschlüsselt. Will auch gar nicht groß in die, ja, spekulieren und so weiter. Aber die Namen dieser Völker sind schon interessant. Ja, Fürst von Rosh, Meschech und Tubal, eindeutig ist es hier, geht es um Russland. Gomer, Togarma, die Türkei. Und wir sehen, was heute in der Türkei geschieht. Wir hören ständig die Hetzreden von Erdogan. Auch er ruft zur Vernichtung des Staates Israel. Dann auch der Vergleich, den er machte mit Hitler und Netanyahu. Dann lesen wir von Paras, Persien, das ist Iran, das, damit ist das schiitische Ayatollah-Regime gemeint, die öffentlich weiterrufen zur Vernichtung des Staates Israel und bauen ständig an der Atombombe. Kusch ist Sudan, wird auch immer radikaler, islamisch. Und Put, wahrscheinlich Libyen, auch immer mehr radikal. Alles wird dem Fürst von Rosh, sprich, sagen wir mal jetzt Russland, untertan. Und das sehen wir heute schon, wie sie hinaufpilgern nach Moskau. Die Obersten von Iran, die Obersten von der Hamas treffen sich ja ständig dort in Moskau mit Putin. Hier sehe ich, wie sie diese Fundamente dieser Koalition, der Achse des Bösen, sich langsam vor unseren Augen bilden, genau wie die Bibel es vorausgesehen hat. Aber nochmals, wir sind nur an der Vorstufe, an der Generalprobe. Und warum denke ich so? Weil wir dort gleich lesen, ja, dass Israel in einer Sicherheit ist und wohne. So weit ist es noch nicht. Und da sehe ich natürlich ganz deutlich den Scheinfrieden. Ihr habt sicher schon mal von dem Begriff gehört, Scheinfrieden, wie es einen Scheinmessias gibt. Bevor der wahre Messias und bevor der wahre Frieden kommen wird, wird noch ein Scheinfrieden kommen. Und da sehe ich eindeutig die letzten Abraham-Abkommen. Da habe ich einen ganzen eigenen Artikel darüber, was sie jetzt da auch gebaut haben in Abu Dhabi. Dieses Abraham Family House, Synagoge, Kirche und Moschee, alles unter einem Dach. Das ist ein falscher Geist. Aber das wird der Scheinfriede sein. Dann lesen wir dort weiter in Vers 8. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert, das heißt der Krieg, da ist auch der Israels Unabhängigkeitskrieg gemeint, wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Da ist die viele Einwanderung natürlich gemeint, der Juden in einem Land. Auf den Bergen Israels, und damit ist Judäa und Samarien gemeint, das Kernland, das biblische Kernland, die für lange Zeit zur Trümmernstätte geworden war, das ist aus den Völkern herausgeführt worden und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Das ist noch nicht der Fall heute. Wir lesen ja dort weiter hinterher, wo keine Mauer und kein Riegel mehr ist. Heute haben wir noch Sicherheitszaun, eine jüdische Siedlung. Wir sind noch nicht so weit. Und was sagt uns das Neue Testament in 1. Thessalonicher 5, Vers 3? Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt das plötzliche Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Das ist der Zeitpunkt dann. Was sind heute die meisten Slogans und Campaigns für Wahlen? Frieden und Sicherheit. Shalom und Bitachon. Dann ist der Zeitpunkt des Gog und Magog, Kriegsbeginn. Das lesen wir von Vers 10. So spricht der Herr, es wird geschehen an jenem Tage, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen und du wirst einen bösen Plan schmieden. Die schmieden heute schon einen bösen Plan gegen Israel. Das wissen wir. Darum weissage Menschensohn und sage zu Gog, so spricht der Herr, Herr, wirst du dich an jenem Tag, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt, nicht aufmachen? Und von deinem Ort kommen vom äußersten Norden, Herr, du und viele Völker mit dir. Was liegt im äußersten Norden von Israel aus? Im Norden, wenn man sagt, hätte geschrieben Norden, dann haben wir Libanon und Syrien. Äußerster Norden, Russland. Vielleicht auch China, wer weiß. Und wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie eine Wolke, um das Land zu bedecken. Damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen als Heiliger erweise. Jetzt greift Gott ein. Wie am Tag der Schlacht. Und in meinem Eifer, im Feuer meines Zornglut habe ich geredet, wenn an jenem Tag nicht ein großes Beben im Lande Israel sein wird. Ja, Israel leidet von Erdbeben. Ihr kennt es. Jede 90 bis 100 Jahre haben wir ein Erdbeben im Land Israel. Und ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor Augen aller Völker. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und darum geht es doch am Ende. Um Gott allein. Dass sein heiliger Name unter den Nationen erwiesen wird. Und dann geht es noch um Kapitel 39. Und auf den Bergen Israel wirst du fallen. Du und all deine Scharen und die Völker, die mit dir sind. Und er endet dort der Kapitel. Darum, so spricht der Herr, Herr, jetzt wende ich das Geschick Jakobs und erbarme mich über das ganze Hause Israel und eifere für meinen heiligen Namen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr von ihr verbergen, wenn ich meinen Geist über das Hause Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, Herr. Halleluja. Das Geschick Jakobs wird gewendet, wenn der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und das lesen wir in Sacharja 12 natürlich. Was lesen wir dort? Was geschieht, wenn der Geist der Gnade und des Flehens ausgegossen wird auf das Volk Israel? Dann werden sie ihn erblicken, den sie durchbohrt haben. Wir warten auf diesen Moment, dass diese Decke, diese Blindheit, die sie jetzt haben, weg ist. Und dann werden sie ihn erkennen und wehklagen im Erstgeborenen, eindeutig ein Bild des Messias. Das ist unser Gebet als messianische Juden auch für unser Volk. Ihr seht, die Berge Israel spielen immer eine große Rolle. Damals schon, was geschah alles auf Bergen? Die Bergpredigt natürlich, Berg Sinai, Herabgebung der Tora, Mose, Berg Karmel mit Elia, die Verklärung auch auf einem hohen Berg, immer die Berge. Und es geben noch zwei Berge in der Endzeit eine große Rolle spielen. Wisst ihr, welche zwei Berge? Der Ölberg und der Moria-Berg. Ihr habt das auf dem Bild. Dazwischen das Tal. Was geschieht auf dem Ölberg? Sacharja 14, Offenbarung 14, leicht zu behalten. Was geschieht auf dem Ölberg? Die Füße des Herrn werden zurückkehren. Ich sag ja und bringe die Leute immer dann dem Ort, wo ich sag, genau wo er uns verlassen hat, vor 2000 Jahren, wird Jesus auch wieder zurückkehren. Und was geschieht dem Ölberg? Spaltet sich in zwei. Wisst ihr, laut den Geologen heute befindet sich schon sehr viel Wasser unter diesem Berg. Wartet eigentlich nur auf die Wiederkunft Jesu. Darum sage ich ja meine Reisenteilnehmer, macht noch genügend Fotos vom Ölberg. Er sieht ja bald nicht mehr so aus. Macht noch genügend Fotos vom Toten Meer, auch er wird lebendig. Ja, Die Topographie und die Geographie Israels wird sich noch ändern. Der Ölberg und dann natürlich auch der Moriaberg, der Tempelberg. Interessant, auch da, dort wird Wasser heraussprudeln, lesen wir in Hesekiel 47. Interessant, da sehe ich bei diesen beiden Naturphänomenen, die jetzt geschehen werden, den Anfang und das Ende des tausendjährigen Reichs. Mit dem Ölberg, der Anfang, mit dem Moriaberg, wenn da das Wasser an der Schwelle vom dem Eingang des Tempels rauskommen wird, das ist das Ende des tausendjährigen Reichs. Dazwischen natürlich, während des tausendjährigen Reichs, haben wir die schönen Bibelstellen aus Micha und aus Jesaja, wo die Völker hinaufziehen werden auf dem, zum Berge und den Herz des Herrn. Und noch zwei Täler werden in der Endzeit eine große Rolle spielen. Welche zwei Täler? Das sogenannte Armageddon-Tal im Norden, das Jezreel-Tal, wo wir heute die topgeheimen unterirdischen Militärbasen haben. Da werden die Völker sich versammeln und von dort auf hinauf nach Jerusalem ziehen. Und dann natürlich das Tal Jehoshaphat, das sogenannte Kidron-Tal heute, zwischen dem Moria und dem Ölbe. Was wird geschehen am Tal Jehoshaphat? Joel 4 schreibt es. Denn siehe, in jenem Tag und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden werde, hier geht es immer um den Geschick wenden, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Jehoshaphat hinabführen. Jehoshaphat, Jeho, der Herr, richtet. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels. Das heißt, Gott wird all die übrig gebliebenen aus den Nationen wegen ihrer Haltung zu Israel richten. Wisst ihr, welche Anklagen würden sein? Zwei Anklagen. Erstens, weil sie unter den Nationen zerstreut haben. Das sind die vielen Exile, Gefangenschaften, Diaspora-Zeit. Und zweitens, weil sie mein Land geteilt haben. Wer ist hier noch für eine Zwei-Staaten-Lösung? Ein Wort zu den Zwei-Staaten-Lösungen. Ist ja auch ganz aktuell. Man spricht ja jetzt wieder. War ja lange Zeit vom Verhandlungstisch runter. Jetzt kommen sie wieder mit diesem Vorschlag, besonders die Amerikaner und die Europäer. Aber das Verrückte ist, die betroffenen Völker, die Israelis und die Palästinenser mit Mehrheit sind gegen ein Zwei-Staaten-Lösung. Dann warum forciert ihr uns mit dieser Lösung, wenn beide Völker, die betroffen sind, dagegen sind? Interessant, die Palästinenser rufen doch jetzt from the river to the sea. Da ist doch nicht mehr das Westjordanland nur im Gerede jetzt. Und dann geht's nur weiter. Ruft dies unter den Nationen aus. Heiligt einen Krieg. Erweckt die Helden. Schmiedet eure Flugscharen zu Schwerter und eure Winzermesser zu Lanzen. Ja, wir kennen diesen Spruch auch andersrum, stimmt's? Das wird auch kommen. Aber erst dies. Leider erst dies. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Jehoshaphat und dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. Und der Herr brüllt aus Zion. Da haben wir wieder den Löwe von Juda, der Messias. Der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinen heiligen Berg. Wo ist der heilige Berg? Habt ihr schon mal Gedanken gemacht? Man liest, aber wisst ihr, wo der heilige Berg? Natürlich geht es hier um den richtigen Zionsberg. Nicht, wie es heute als Zionsberg in Jerusalem genannt wird. Der heilige Berg ist eigentlich der Moriaberg plus Golgatha. Und da haben wir das ganze Bild. Angefangen mit der Bindung Isaaks, Abrahams letzter Glaubenstest, vollbracht am Kreuz von Golgatha. Da haben wir das tolle Bild. Man kann sagen, auf einem Berg ist die ganze Heilsgeschichte Gottes. Und das zeige ich den Leuten auch dort. vor Ort. Und der Herr wohnt in Zion, endet es in dem. Wow, was für eine bevorstehende Verheißung haben wir. Da sollen wir uns auch festhalten. Gerade in der Zeit des Krieges, wo oftmals mal so verloren geht, die Hoffnung verliert, hält und liest diese Verheißungen für Israel und für die ganze Menschheit. Und so komme ich von diesen am Anfang den drei biblischen Fakten, Tatsachen zu dem Schluss, zu den drei Fronten des Gläubigen. Was ist unsere Aufgabe heute in all dem, was ihr jetzt sieht und was jetzt geschieht? Was interessanterweise auch meinem Sohn offenbart wurde, dort an der Front. Diese drei Fronten eines Gläubigen. Und er sah und sah, dass Gott zu ihm sprach, uns in die Bresche zu treten. In drei Fronten. Erste Front ist der messianische Soldat. Vor Ort, als an der Front, jetzt ein Zeugnis zu sein vor seinen Kameraden. Zweitens, der Gläubige, der messianische Jude, der jetzt auch im Ausland seinen Dienst tut und dein Land verteidigt. Das ist meine Front. Und drittens, der Christ im Ausland, jetzt auch zu Gott und Gottes Volk zu stehen. Das ist eure Front. Das sind die drei Fronten zu unserer Zeit heute. Betet für den Frieden Jerusalem. Juden und Araber gleichermaßen. Alle brauchen die Erlösung Gottes und unseres Herrn. Und wie jede Rede endet in der letzten Zeit während dem Krieg, Am Israel Chai, das Volk Israel lebt. Und warum lebt es? Weil unser Gott lebt, unser Messias, Jesus lebt. Gott segne euch. Thank you.